Herzlich willkommen beim Podcast von Emanuel Grauer. Wir hoffen, du hast eine gute Begegnung mit Inputs rund um den christlichen Glauben. Denn hier geht's um Jesus.
Letztes Wochenende war so eine Art Worst-Case-Wochenende für mich. Ich habe am Samstag Holz gemacht für unseren Holzofen. Und nach 20 Minuten habe ich mir einen Fuß gehackt mit dem Beil. Das wäre noch nie passiert. Stunde später ruft meine Frau an, dass bei uns Wasser im Keller steht. Als ich heimgekommen bin, wir hatten zwei anstrengende Wochen hinter uns und unsere sechs Kinder haben einen Haufen Wäsche gemacht auf verschiedenen Outdoor-Events in den zwei Regenwochen. Der ganze Keller quasi ein Meter hoch mit Wäsche. Und ich versuche, Wäsche zu waschen. Ist normal nicht mein Job, aber in dem Fall hat es meine Frau mir überlassen mit dem ganzen Dreck. Geht die Waschmaschine kaputt. Versucht das Ding zu reparieren, meine zwei linke Hände. Hat nicht so gut funktioniert. Kundendienstservice, nach 13 Jahren war sie am Ende einfach. Also ich los, neue Waschmaschine gekauft, Samstagabend um 6. Saturn hat zum Glück bis um 8 offen. Da rein. Und es war ein Hickhack, bis ich endlich eine Maschine gefunden habe, die unsere Waschleistungen aushält. Beim Rausfahren aus dem Parkplatz fahre ich einer Frau den Spiegel ab. Der Abend war gelaufen. Am nächsten Morgen, meine Frau geht gerade in unseren Arzneimittelschrank über dem Herd, fällt ihr was runter direkt auf unseren Kochplatte. Alles in Scherben. Der ganze Herd kaputt. Das war ein super Wochenende. Aber was ist das verglichen mit dem, was wir hier gesehen haben? Gar nichts. Es ist einfach gar nichts. Das echte Leid in dieser Welt sieht ganz anders aus. Vielen Dank für euch, dass ihr das hier so super dargestellt habt. Wie vielen Leuten geht's so ähnlich wie uns, halt nur mit richtig echten Problemen, sag ich mal. Da stirbt vielleicht der Vater oder stirbt ein naher Verwandter. Irgendjemand hat eine schreckliche Krankheit. Die Eltern trennen sich und alles kommt irgendwie gleichzeitig. Und wir wissen nicht, wie wir damit umgehen sollen. Warum passiert es und warum lässt Gott sowas zu? Und dann haben wir das Hochwasser in der letzten Zeit. Allein in Baden-Württemberg mehrere Tote. Millionen Schäden, Menschen, die nicht mehr in ihre Häuser zurückkehren können. In der Nähe von dem Ort, wo ich aufgewachsen bin, sind ganze Straßen evakuiert, ganze Straßenzüge sind weggeschwemmt einfach, der Teer. Und die Menschen haben ein riesen Problem. Warum verhindert Gott es nicht, wenn er es doch kann? Warum gibt es so viel Böses in der Welt? Wenn Gott ein guter Gott ist, warum lässt er das zu? In Amiland hat mal ein kritischer Journalist das so ähnlich formuliert, ich glaube nach dem 11. September war das, hat er gesagt, entweder gibt es Gott nicht oder es gibt ihn und er kann oder er will nicht eingreifen. In beiden Fällen ist es das Ende des guten Gottes. Ist Gott nicht da oder ist Gott nicht gut? Oder ist er einfach nicht fähig? Die Theologen, also die Leute, die sich mit Glauben beschäftigen, die haben diesem Problem einen Namen gegeben, und zwar die Theodizee-Frage. Das heißt eigentlich auf Deutsch die Frage nach der Rechtfertigung Gottes. Wie kann man Gott verteidigen angesichts so einem Leid? Besondere Popularität hat dieses Thema natürlich wo? Am Stammtisch oder in der Bildzeitung, sage ich jetzt mal. Nach jedem größeren Katastrophe ganz große Schlagzeilen, wo warst du, Gott? Dabei geht es denen gar nicht wirklich um die Frage, sondern einfach nur mal wieder Blatt darauf hinzuweisen, dass Gott blöd ist. Es ist auch, so habe ich den Eindruck, eine typisch westliche Frage. In den ärmeren Ländern dieser Erde wird diese Frage komischerweise viel weniger gestellt. Warum lässt Gott das eigentlich zu? Wir können viel darüber reden, wir reden ja kaum aus persönlicher Betroffenheit oder oft sind es nur so Peanuts wie bei uns jetzt. Manche auch nicht. Aber Für manche ist es tatsächlich vielleicht Realität. Vielleicht ist es für dich Realität in deinem Leben, dass es dir wirklich richtig, richtig dreckig geht. Dass Dinge in deinem Leben passieren, die unverständlich sind, die du nicht erklären kannst und die auch einfach unfair sind und ungerecht sind. Wieso kann, wenn es Gott gibt, wieso kann das sowas zulassen? An so einen Gott will ich nicht glauben. An so einen Gott kann ich nicht glauben. Vielleicht ist es eine ganz persönliche Frage für dich. Viele Denker in der Geschichte unserer Welt haben sich versucht, mit diesem Problem auseinanderzusetzen und haben unheimlich viele verschiedene Lösungsansätze erarbeitet, nachdem im Mittelalter ganz lange Theorie, Privationstheorie, sagen wir mal, ganz populär war, hat es auch in der Neuzeit ein paar Philosophen gegeben, zum Beispiel Gottfried Wilhelm Leibniz, kennt ihr vielleicht von der Schule her, der versucht hat, das so zu erklären, wir leben eben in der besten aller möglichen Welten. Das war das Beste sozusagen, was Gott hingekriegt hat. Manche sehen im Leiden auch eine pädagogische Absicht, ne? Da will uns jemand was beibringen. Wir müssen uns vielleicht weiterentwickeln als Menschen und brauchen dazu das Leiden. Das ist sicherlich keine schlechte Idee. Denn wir können, ganz ehrlich, viel im Leiden lernen. Also ich habe viel gelernt in den Momenten, wo es nicht so gut lief in meinem Leben. Andere sehen in der Freiheit des Menschen der Grund für das Böse. Weil Gott eben jedem Menschen einen freien Willen gegeben hat, so sagen sie, deswegen passiert auch so viele schreckliche Dinge. Hat natürlich alles seine Grenze, auch bei den Dingen, die, wo kein Mensch daran beteiligt war. Was können wir für ein Erdbeben? Was können wir dafür, wenn ein kleines Kind an einer schrecklichen Krankheit stirbt? Manche, eher aus deistischem Gedankengut gespeist, sagen, Gott hat einfach die Welt gemacht, angestoßen wie eine Murmelbahn und jetzt guckt er mal, was passiert. Ist nicht sein Job einzugreifen. All diese Gedanken sind nicht schlecht, finde ich. Haben auch das ein oder andere Bedenkenswerte drin. Aber irgendwie stellen sie nicht zufrieden. Sie befriedigen mein Verstand nicht, meine Ratio, meine Intellektualität. Müssen sie auch nicht, natürlich nicht. Denn wenn Gott Gott ist, dann braucht er sich mir nicht zu erklären, das ist okay, das will ich anerkennen. Ich muss es nicht alles verstehen, um Gott als Gott anzuerkennen, aber eigentlich würde ich mir es wünschen, ich würde es verstehen. Ich würde mir es wünschen. Das hier ist kein Abend für Stammtischgeplänkel. Das ist nicht für die Leute unter euch, die einfach mal wieder einen Grund haben wollen, zu sagen, ja, ich habe so gewusst, Gott ist blöd. Sondern das ist sozusagen ein Abend für Zweifler. Für Leute, die ganz ehrlich sich mit dieser Frage auseinandersetzen möchten, die echte Probleme damit haben, die sagen, ich kann es nicht verstehen, warum so etwas passiert in der Welt, warum so etwas mir passiert. Wieso? Ich möchte ein paar Gedanken, die mir wichtig geworden sind, die nicht abschließend sind, ganz ehrlich, ein paar Gedanken, die mir wichtig geworden sind, weitergeben. Und wenn ihr an der einen oder anderen Stelle eine Frage habt, nachhaken wollt, weil ihr denkt, das verstehe ich nicht oder eigentlich sehe ich das ganz anders, dann habt ihr an der Rückseite des Vorderstuhls so einen Zettel und einen Stift, wo ihr meine Frage notieren könnt. Nach dieser Zeit, wo ich was sage, können wir dann das einsammeln, werden versuchen, die Fragen zu beantworten. Schreibt da das auf, was euch nicht passt, womit ihr ein Problem habt. Der erste Gedanke ist, wir können Gott im Leid entdecken. Als ich 15 war, ist mein Cousin, auch 15, bei einem Autounfall tödlich verunglückt. Es war der Sonnenschein der ganzen Verwandtschaft. Er war echt total nett. Ganz lieber Kerl. Abends in der Disco gewesen, zurückfahren. Der 18-jährige Autofahrer war ein bisschen angetrunken. In der Kurve rausgeflogen, ein paar Mal überschlagen. Er und seine Freundin auf dem Rücksitz nicht angeschnallt, tot. Alle beide. 15 Jahre alt. Wieso muss sowas passieren? Seine Eltern, zu dem Zeitpunkt eigentlich keine Christen, haben ihren anderen Kindern erklärt, wenn Gott Gott ist, kann er sowas, darf er sowas. Aber im Grunde genommen haben sie selber nicht verstanden, was da eigentlich passiert. Und wir sind bei dieser Beerdigung gesessen als ganze Verwandtschaft und haben gefragt, warum passiert das? Was geht hier ab? Warum macht Gott sowas? Die Bibel spitzt diese Frage sogar noch zu. Wenn ich in die Bibel reinschaue, dann ist nicht nur so dass Böses halt da ist, sondern dass die Bibel sogar sagt, dass Gott Böses auch aktiv zulässt in diesem Leben. Und das kriege ich nicht mehr auf die Reihe. Da steht zum Beispiel in einem Vers im Jesaja, sagt Gott über sich, ich bin es, der Licht und Dunkelheit macht, der Frieden gibt und Unheil schafft. Ich, der Herr, bin es, der das alles tut. Oder an einer anderen Stelle in einem Propheten im Alten Testament, geschieht ein Unglück in der Stadt, ohne dass der Herr es bewirkt. Ich kann das nicht verstehen. Warum? Das passt doch nicht in mein Bild von Gott. Wenn Gott Liebe ist, wenn Gott Licht ist, wenn Gott gut ist, dann ist das für mich ein Paradoxon, warum sowas passiert. Und dann fällt mir ein Film ein. Die Älteren unter euch kennen ihn vielleicht. Matrix. Ich liebe diesen Film. Nicht, also nur den ersten Teil, der Rest ist Schund. Aber in diesem ersten Teil wird eigentlich eine alte philosophische Frage aufgegriffen und in Hollywood-Manier präsentiert. Und zwar das Höhlengleichnis von Platon, Philosophie. Abiturienten haben jetzt einen Vorteil. Die Frage nach der Erkenntnisfähigkeit des Menschen. Was können wir eigentlich in der Realität wirklich erkennen? Sind wir nicht alle wie in einer Höhle drin und sehen nur Schatten auf den Wänden tanzen und versuchen zu verstehen, was hier eigentlich abgeht? Und die eigentliche Realität ist außerhalb von der Höhle. Platon vor x 100.000 Jahren hat diese Frage schon so beantwortet. Und ich finde, schlauer Mann, echt gut. Der Film Matrix greift es auf und sagt, da passiert so unheimlich viel Böses und Leid in diesem Film und die Menschen blicken es eigentlich nicht, was da passiert. Sie versuchen es ein Stück zu erklären und ein paar wenige haben einen Einblick hinter die Matrix und sehen eine Dimension, die anderen verborgen ist. Ich glaube, dass es so eine Dimension gibt außerhalb meiner Erkenntnisfähigkeit, wo die Sachen einen Sinn machen, die für mich keinen Sinn machen. Meine Nachbarin, als ich aufgewachsen bin als Kind in meinem Heimatort, meine Nachbarin, die war ein Fan von Handknüpfarbeiten. Die hat immer so ein großes Gestell gehabt mit so einem Webeteppich, handgeknüpften Teppich. Und ich bin manchmal ganz lang bei ihr gesessen, habe zugeguckt, wie sie das Ding geknüpft hat. Und das war das Totalchaos. Man sieht, man versteht nichts als Unbeteiligter. Es ist alles nur eine einzige Unordnung und Chaos. Und wenn sie fertig ist, das dauert wochenlang, wenn sie fertig ist, am Schluss ein paar Handgriffe, dann dreht sie das Ding um und es ist ein wunderschönes Bild. Wirklich toll. Die hat sich da viel Mühe gemacht. Das ist für mich ein Bild geworden. Für die Fähigkeit, die ich habe, um die Dinge des Lebens wirklich zu verstehen. Ich glaube, dass Gott genau so ist. Vieles in dieser Welt ist für mich ein einziges Chaos, ein Durcheinander. Und ich denke, was geht hier ab? Ich verstehe es überhaupt nicht. Warum muss es sein? Aber aus der Sicht Gottes, auf der anderen Seite des Bildes, ergibt es einen Sinn, der für mich noch verborgen ist im Moment. Karl Barth, einer der großen deutschen Denker, auch Theologe im letzten Jahrhundert, der hat sich mit dieser Frage auch ganz intensiv auseinandergesetzt. Hat gefragt, warum passiert das? Was hat das für einen Sinn? Warum lässt Gott, wenn er gut ist, so etwas zu? Und er kommt ganz am Schluss eigentlich zu einem ganz krassen, fast schon Bildzeitungssatz. Er sagt, am Ende eines langen Denkprozesses, wir sind nicht berechtigt, Gott anzuklagen. Punkt. Super. Danke, jetzt weiß ich mehr. Und doch steckt manches da drin, was mich nachdenken lässt. Wenn Gott tatsächlich Gott ist und er in einer anderen Dimension lebt als ich, eine andere Einsicht in die Dinge dieser Welt hat als ich, und er einen anderen Blick hat für die Dinge, die mir passieren, die ich nicht verstehe, dann hilft mir das vielleicht zu sehen, es gibt einen Sinn, aber er ist mir verborgen. Und kommt dann zu diesem einfachen Schluss, wir sind nicht berechtigt, Gott anzuklagen. Ich habe mir gedacht, das Leid, was uns passiert, muss nicht zwingend gegen Gott sprechen. Vielleicht könnte gerade auch Leid für Gott sprechen. Eigentlich wird es immer andersrum benutzt als Argument. Da ist vielleicht ein junges Mädchen, hypothetische Sache, worst case für mich als Vater, ein junges Mädchen, das von einem Pädophilen vergewaltigt wird, getötet wird. Wie kann das sowas machen? Dieser Mann, wenn ich darüber nachdenke, selbst wenn ich jetzt sage, spüre ich Wut in mir. Das könnte meine Tochter sein. Und ich wünsche mir, dass der Mann wirklich bestraft wird für so etwas, was er tut. Und euch allen wird es wahrscheinlich auch so gehen. Und vermutlich fast allen Menschen auf dieser Erde. Wie kommt es, dass wir in der Bewertung von solchem schrecklichen Leid eigentlich übereinstimmend reagieren? Dass wir einen ähnlichen Wertemaßstab haben? Das ist nicht richtig. Dieses junge Mädchen hat eigentlich eine Chance verdient, ihr Leben zu leben und noch sich zu entwickeln und zu entfalten in Sicherheit und Freiheit. Es ist nicht richtig, dass dieser kleine junge Kindersoldat werden muss. Das ist einfach nicht richtig. Wieso denken wir alle darüber so? Ich denke, weil es diesen absoluten Wertemaßstab in uns gibt. Es gibt so etwas in uns, was uns zur gleichen Beurteilung führt von solchen Geschehnissen. Dass das einfach schrecklich ist. Wir haben, so könnte man es ausdrücken, eine Ahnung des Guten in uns. Und ich glaube, dass diese Ahnung, dieser absolute Wertemaßstab in uns, der mal mehr oder weniger verschwommen ist, aber in wesentlichen Punkten ticken wir doch da alle gleich auf dieser Erde, dass dieser Wertemaßstab auf Gott deutet. Der Römerbrief im Neuen Testament, der deutet es zumindest so. Er sagt, Gott hat jedem Menschen eine wichtige Information ins Herz rein implantiert, sag ich mal. Nachdem er die Welt zu deuten versucht und sich zurechtzufinden sucht in der Welt. Eine Ahnung von der Ewigkeit. Und es ist auch interessant, dass wir bei allen ethnologischen Untersuchungen in allen Kulturen dieser Erde mindestens 5 der 10 Gebote gelten in allen Kulturen dieser Erde. Obwohl sie völlig unterschiedlich sind sonst. Einen ähnlichen Wertekanon. Etwas, was Gott in uns reingelegt hat. So kann Leid und unsere Beurteilung vom Leid auch so rumgedeutet werden, dass es nicht gegen Gott, sondern gerade für Gott spricht, für die Existenz Gottes, für das, dass er da ist. Aber meine Erkenntnisfähigkeit ist einfach nicht seine. Und da war Platon ein kluger Philosoph. Manches sehe ich, aber ich kann es nicht verstehen. Ich sehe nur Schatten an der Wand der Höhle. Ein zweiter Gedanke. Ich glaube, dass die Bibel uns 2 Antworten gibt mit auf die Frage nach dem Leid. Das eine ist das Kreuz und das andere ist die Ewigkeit. Das Kreuz ist eine Antwort auf die Frage nach dem Leid. Als Jesus, für die, die sich jetzt nicht so gut auskennen, als Jesus am Kreuz hängt, so schreibt die Bibel, lässt er einen Satz noch raus. Also er lässt mehrere raus, aber einen bedeutenden Satz. Er ruft nämlich im Sterben, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum hast du mich verlassen? Und es ist ein tiefer Schrei der Verzweiflung und gleichzeitig ein Schrei des Trostes für mich. Warum? Wenn wir den Satz nur sehen, vielleicht im Kontext eines gescheiterten Sozialreformers, weil Jesus einfach nicht auf die Reihe gekriegt hat, die Gesellschaft zu reformieren, damals und dran zugrunde gegangen ist, abgesägt wurde, dann hat es keine Bedeutung. Aber wenn die Bibel recht hat, dass nämlich Jesus Gott ist, wenn die Bibel recht hat, dass Gott ein dreieiniger Gott ist, Gott der Vater, Gott der Sohn, der Heilige Geist, wie es viele Christen auf dieser Erde bekennen, und wenn die Bibel recht hat, dass Gott innerhalb der einzelnen Personen von Gott die höchste Potenz der Liebe hat, dann können wir diesen Schrei, mein Gott, warum hast du mich verlassen, ganz anders beurteilen. Dann ist dieser Schrei nämlich der Ausdruck des intensivsten Schmerzes und des Leides, was es in dieser Welt gibt. Wenn Gott tatsächlich die intensivste Liebe und Hingabe hat zwischen dem Vater und dem Sohn Jesus, und dieser Vater den Sohn ans Kreuz bringt, ans Kreuz kommen lässt, dann ist dieser Schrei des Schmerzes der tiefste Schmerz, den jemals ein Mensch auf dieser Erde erlebt hat. Die Frage ist, wieso ist dieser Schmerz so tief gewesen, auch des Sohnes am Kreuz? Und auch darauf gibt uns die Bibel eine Antwort. Im Alten Testament, im Prophet Jesaja lesen wir das. Ich lese es mal vor, Kapitel 53. Ein Bibeltext, der auf Jesus gedeutet wird. Er war verachtet und von den Menschen verlassen. ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Gesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn nicht geachtet. Jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen, unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Er ist aber um unserer Sünde willen zerschlagen, um unserer Krankheit willen verwundet. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Ein Hammertext. Diese Verse zeigen nämlich Jesus als jemand, der nicht einfach hilflos am Kreuz gestorben ist, sondern jemand, der das wollte. Jesus hat am Kreuz, wenn die Bibel recht hat, das ganze gesammelte Leid der Menschheit ausgekostet. Und so ist das Kreuz nicht der Tiefpunkt der Mission Jesu, sondern eigentlich der Höhepunkt. Am Kreuz trägt und teilt Gott dein Leid, unser Leid. Ich denke nicht, dass das Kreuz ein Ausdruck von einer grausamen Opfertheologie ist, so nach dem Motto, Gott braucht ein Opfer, damit er zufrieden ist. Nee. Sondern Gott opfert sich selber. Nicht er braucht die Versöhnung mit uns, sondern wir brauchen die Versöhnung mit ihm. Wir brauchen das, dass Gott eine Brücke schlägt zu ihm, weil wir können es einfach nicht. Das ist das, was die Bibel an dieser Stelle sagen will. Gott teilt unser Leid, kostet es aus bis zur Neige und er trägt es mit. Er beugt sich drunter. Ich glaube, dass wir am Kreuz keine intellektuell befriedigende Antwort auf unsere Frage nach dem Leid finden. Aber ich glaube, dass wir am Kreuz einen leidtragenden Gott finden. Gott stellt sich mit unter das Leid und den Schmerz und das, was schiefläuft in der ganzen Welt. Er teilt es mit uns, er trägt es mit uns. Wahnsinn, er hätte es nicht gemusst, aber er hat es getan. Das macht mir Hoffnung. Aber nicht nur das Kreuz ist ein Teil der Antwort, die wir vielleicht einigermaßen verstehen können, sondern auch die Ewigkeit. Diese Woche hat mein Sohn Geburtstag gehabt, also vergangene Woche, und dann haben wir miteinander einen Film geguckt. Ich habe gesagt, was wünscht ihr für einen Film? Sind wir in die Videothek gegangen, und dann hat er sich Kung Fu Panda ausgesucht. Hat ihn schon mal gesehen? Ja, wahrscheinlich, ne? Kung Fu Panda, wahnsinnig lustiger Film. In diesem Kung-Fu-Panda-Film wird also so ein dicker Panda zum Kung-Fu-Kämpfer ausgebildet, heißt ein animierter Film. Und bei dieser Ausbildung wird er halt auch ein bisschen mit diesem religiösen Klimbim und so weiter indoktriniert, sage ich mal. Und ein Satz seines Meisters in der Ausbildung ist mir hängen geblieben. Der sagt so ähnlich, schau nicht auf die Zukunft, denn du kannst sie nicht beeinflussen, schau nicht auf die Vergangenheit, denn sie ist vorbei. Schau auf die Gegenwart, denn die kannst du verändern. Hört sich unheimlich schlau an. Ich glaube, dass genau diese Einstellung in vielen Herzen von uns ist. Ich glaube nicht, dass sie die Ideologie von Kung Fu ist übrigens, aber sie ist typisch westlich, diese Einstellung. Die Hollywoodmacher haben das toll reintransportiert. Schau aufs Diesseits. Schau aufs Jetzt. Ich glaube, dass uns die Ewigkeit verloren gegangen ist eins der größten Probleme für uns bei der Frage, warum Leid passiert, warum Gott so etwas zulässt. Denn als wir die Ewigkeit abgeschafft haben, haben wir Gott mit gleich abgeschafft. Gott, der uns Trost und Hilfe geben kann im Leid. Ich habe diese Woche auch einen Artikel in der Zeitschrift gelesen, in der christlichen Zeitschrift. So eine kurze Beschreibung von einer Frau im hessischen Land, die fand ich toll. Da ist eine Frau gewesen, die war 35 Jahre mit dem gleichen Mann verheiratet, sie haben sich geliebt, es war eine tolle Ehe. Und auf einmal wird dem Krebs diagnostiziert und innerhalb von einem Jahr stirbt der Mann einfach weg. So wurde das beschrieben in diesem Artikel. Und die Frau war natürlich total am Boden zerstört, ist ja logisch. Weg, der Mann nach 35 Jahren, eine liebevolle Ehe. Und sie hat sich in diesem Schmerz und in diesem Leid nicht von Gott abgewendet, sondern Gott zugewendet. Sie hat sich ihm hingeschmissen und hat sich in die Beziehung mit Jesus gestürzt. Und dann sagt sie einen Satz, der ist mir hängen geblieben. Ich lese ihn vor. Nach seinem Tod wuchs mit der Zeit die Nähe zu Gott zu einer Vertrautheit, die ich früher nicht kannte. Nach seinem Tod wuchs mit der Zeit die Nähe zu Gott zu einer Vertrautheit, die ich früher nicht kannte. Ich fand es Wahnsinn. Die Frau hat einen Mann verloren. Das ist schrecklich. Das Leid konnte sie nicht zurückdrehen. Und sie hat das aus meiner Sicht einzig Sinnvolle gemacht, sich Gott hingeschmissen. Und sie hat eine Vertrautheit mit Gott erlebt, die eine Qualität, Steigerung ihres Lebens bedeutet hat. Auch wenn der Mann nicht zurückgekommen ist. Er ist immer noch tot gewesen. Wir alle haben doch so eine Sehnsucht in uns, dass das Leiden nicht umsonst ist. Die Hollywood-Filme sind voll von diesem Gedanken, das war nicht umsonst, als er für uns gestorben ist. Diese Idee, die brauchen wir, dass unser Leiden Sinn hat, dass es nicht umsonst ist. Und die Bibel bietet uns mit der Ewigkeit ein Konzept, das genau diesem Bedürfnis entspricht. Es ist nicht umsonst das Leid dieser Welt. Die Bibel macht ganz deutlich, an ganz vielen Stellen sogar, dass Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen wird. Für viele ein total lächerlicher Gedanke, denn wir sind ja aufgeklärt und wissen, es gibt nur das hier, was wir sehen. So schreibt zum Beispiel der Apostel Johannes in der Offenbarung, das letzte Buch der Bibel, über die Zeit: Ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und Gott wird bei den Menschen wohnen. Moment. Und sie werden sein Volk sein. Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Eine biblische Antwort auf das Leid ist die Ewigkeit. Und es ist kein billiger Trost. Das ist nicht so nach dem Motto, naja, damit die Leute besser durchhalten hier und gefügiger sind und ihre Kirchensteuer zahlen. Nein, wenn die Bibel recht hat, dann gibt es einen Ort, an dem die tiefste Freude erlebt werden kann, gerade weil wir Leid erlebt haben und auf einmal an einem Ort sind, wo die Abwesenheit von Leid da ist. Wenn vorher kein Leid gewesen wäre, würden wir an diesem Ort gar nicht merken, was der Unterschied ist. Meine kleine Schwester ist gerade Krankenschwester in Mosambik für eine Zeit und sie erlebt wirklich widerliche Sachen dort. An Leid. Und sie schreibt in ihrem letzten Rundbrief, dass eine Frau zu ihnen kam in die Krankenstation, die an Epilepsie gelitten hat. Jede Kunst der Ärzte umsonst. Die Frau hat Medikamente gekriegt und so weiter, die war gut versorgt, aber diese Krankheit ist einfach nicht weggegangen. Und dann hat eine der Ärztinnen, das sind alles Christen, hat eine der Ärztinnen ganz schlicht für sie gebetet. Und in diesem Moment hat Gott sie gesund gemacht. Sie war in einem Moment gesund. Vorher Epilepsie, krank, keine Möglichkeit, alle ärztliche Kunst am Ende. Und auf einmal war sie gesund. Was denkt ihr, wie die sich gefühlt hat? Meine Schwester schreibt in ihrem Rundbrief, dass sie wochenlang die ganze Zeit gekommen ist vom Busch aus ihrem Dorf immer wieder in das Krankenhaus, um nur Danke zu sagen. Danke zu sagen, dass sie sie geheilt haben, obwohl sie es ja gar nicht waren, sondern Gott. Sie war so froh, weil sie das Leid erlebt hat vorher, wusste sie den Unterschied. Ihr seid keine Epileptiker, die meisten von euch zumindest nicht. Das heißt, ihr wisst nicht, wie toll es ist, ohne Epilepsie zu leben. Nur wer eine schlimme Krankheit gehabt hat, weiß, wie toll es ist, ohne diese Krankheit zu leben. Und so ist es, auch wenn die Bibel recht hat mit der Ewigkeit. Die Ewigkeit hat eine andere Qualität von Freude, weil wir Leid erlebt haben. Ich glaube sogar, dass der englische Philosoph C.S. Lewis recht hat, wenn er sagt, dass die Ewigkeit rückwirkend die Qual des Leidens von dieser Erde in Herrlichkeit verwandeln wird. Schlauer Satz, finde ich. Die Ewigkeit wird eine andere Qualität haben, durch Leid, was hier passiert ist. Um es mit einem Zitat zu sagen von Dostojewski, der schreibt in einem seiner Geschichtchen, die Brüder Karamasow, sagt er oder lässt er einen sagen: Ich bin wie ein kleines Kind überzeugt davon, dass die Leiden von Narben und zum Ausgleich gelangen werden. Dass das ganze Beleidigende, Komische der menschlichen Widersprüche entschwinden wird wie ein jämmerliches Traumgebilde. Wie die geistige Erfindung eines Schwachen und Kleinen, wie ein Atom des menschlichen euklidischen Geistes. Ich bin überzeugt davon, dass endlich am Ausklang der Welt im Augenblick ewiger Harmonie etwas derartig Wertvolles sich ereignen und offenbaren wird, dass es genug für alle Herzen zur Beschwichtigung aller Unwillen, zur Sühne aller von Menschen begangenen Übeltaten und alles von ihnen vergossenen Blutes, dass es mit einem Wort ausreicht dafür, dass es nicht nur möglich sein wird, alles, was mit den Menschen sich zutrug, zu verzeihen, nein, sondern sogar zu rechtfertigen. Elends kompliziert, das haben die so an sich. Aber ich finde es ein toller Gedanke. Die Ewigkeit, wenn wir eine Gottesbeziehung haben, kann eine Antwort auf die Frage des Leides sein. Es wird eine andere Qualität durch das Erlebnis des Leides sein. Und in der Ewigkeit wird das Leid, das wir hier erlebt haben, das hier passiert ist, wird nicht mehr da sein. Nicht mehr in Form von Narben oder schwelenden Schmerzen, so wie wir es jetzt noch erleben. Sondern es wird sich alles in Herrlichkeit verwandeln. Das ist die Antwort der Bibel. Ob wir es glauben oder nicht, diese Antwort gibt uns das Wort Gottes. Ein letzter Gedanke. Das waren jetzt alles so intellektuelle Sachen, wie setzt man sich da theoretisch damit auseinander, und ihr könntet sagen, ja, alles Humbug, das war keine Idee für mich, es bringt mir nichts und so. Wie gehen wir persönlich mit Leid um in unserem Leben? Wie gehst du mit Leid um in deinem Leben? Mein persönlicher Umgang mit Leid, ich möchte es beispielhaft darstellen. In einem Buch, ich habe es dabei, von einem amerikanischen Psychologen, Glück suchen oder Gott finden, Lawrence J. Grab, vielleicht kennt das der eine oder andere, ist ein tolles Buch, finde ich. In diesem Buch, das ich in der letzten Zeit gelesen habe, habe ich was gelernt. Er beschreibt unsere Entscheidung als Menschen eigentlich wie zwei Wege, vor denen wir jeden Tag stehen. Er sagt, wir haben jeden Tag und bei jedem Erlebnis und bei jedem Leid, auch was uns passiert, immer zwei Möglichkeiten. Wir können sagen, ich will glücklich sein. Ich will den Weg des Glücks gehen. Ich möchte Heilung. Ich möchte gesund werden. Ich möchte frei werden. Meine Beziehung soll in Ordnung sein. Ich will kein Leid erleben. Ich will nichts Böses haben in meinem Leben. Oder wir können einen anderen Weg wählen. Ich will Gott finden. Ich will Gott näher kommen. Und er sagt, die meisten Menschen gehen natürlich auf dem ersten Weg. Wer will das nicht glücklich sein? Leider ist dieser Weg eben nicht zielführend. Und in dem zweiten Weg, Gott zu suchen, liegt die Bestimmung unseres Lebens. Denn wenn die Bibel recht hat, dann ist Gott das wahre Glück unseres Lebens. Das muss man nicht glauben. Aber das ist die Antwort, die uns die Bibel gibt und die ich in diesem Buch gelernt habe. Ich stehe immer vor dieser Frage, möchte ich eine bruchfreie Vita? Soll nichts Böses passieren in meinem Leben? Oder möchte ich der Sehnsucht meines Herzens nachgeben, dass ich Gott näher kommen möchte? Auf vielen Fragen des Lebens bekomme ich für meinen intellektuellen Verstand keine befriedigende Antwort. Das ist einfach so. Das geht mir auch so. Und es ging allen großen Denkern dieser Erde so. Deswegen gibt's auch so Denkrichtungen wie Nihilismus und so weiter. Es ist alles nichts, es bringt alles nichts, es ist alles nur schlecht. Weil wir auf dem Weg der Ratio einfach an Grenzen stoßen in unserer Erkenntnisfähigkeit. Aber ich erlebe es, dass ich im Herzen Gottes, wenn ich mich ihm hinschmeiß, auf einmal Ruhe finde über Fragen, die ich nicht gelöst bekomme. So stehe ich selber persönlich, ich als Immanuel, jedes Mal neu vor dieser Entscheidung, wenn was Leidvolles passiert bei mir, obwohl es ja nur lächerliche Sachen sind. Möchte ich in diesem Moment einfach nur Glück erleben oder möchte ich Gott finden? Ich kann mich entscheiden. Jesus sagt es mal mit diesem Wort im Neuen Testament: Wer sein Leben krampfhaft sucht, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Ich habe mich entschlossen, diesen Worten der Bibel zu vertrauen, mich Gott hinzuschmeißen und sagen, okay, alles klar, ich will dich suchen, denn das ist das wahre Leben und das wahre Glück, da steht's. Ich möchte ihm glauben. Und ich muss sagen, mit vielen anderen, dass es funktioniert, zumindest bei mir. Dass ich ein Glück finde, dessen Intensität wunderbar ist. Nicht immer, mir passiert genauso Leid wie anderen Menschen auch, Sachen, die für mich schwierig sind zu bewältigen. Und immer wieder stehe ich vor der Entscheidung, Glück suchen oder Gott finden. Ich komme zum Schluss. Es gibt kein Buch innerhalb der Bibel, die Bibel besteht ja aus 66 Büchern, es gibt kein Buch innerhalb der Bibel, das sich so intensiv mit der Frage nach dem Leid auseinandersetzt wie das Buch Hiob. Bisschen schwierig zum Lesen, weil es auch relativ philosophisch ist, sage ich mal. Und der Hiob, der hat so viel Ungerechtigkeit und Böses erfahren in seinem Leben, dass wir nämlich sprichwörtlich in Deutschland ja auch diesen Ausdruck haben, es gibt eine Hiobsbotschaft. Ja, das kommt aus diesem Buch. Und dieses biblische Hiob-Buch beantwortet die Frage nach dem Sinn des Leides so am Ende, nach 42 Kapitel: Ich kann nicht alles verstehen, was Gott tut. Vieles vielleicht sogar nicht, je nachdem, wie wir auch ausgestattet sind intellektuell. Aber und all meine kümmerlichen Erklärungsversuche sind eigentlich nur Scheingefechte, zeigen nur auf, dass ich eigentlich keinen Plan habe. Und ich habe hier nur eine Chance im Leben, die Flucht nach vorne. Mich Gott hinzugeben, in der Beziehung zum Schöpfer, mich festzuklammern an ihn und seiner Verheißung, dass er mich durchträgt, dass er mich festhält und dass es eine Welt geben wird, wo Leid nicht mehr sein wird, diese Verheißung zu vertrauen. Ich hab gar keine andere Wahl. Das ist die Antwort, die das Hiob-Buch gibt. Und das ist auch das, was ich diese Woche gehört habe, als ich mich mit dem jungen Mann einen Abend lang unterhalten habe, wo er sagt, ich habe so viele intellektuelle Zweifel an Gott, an Jesus, ich verstehe es nicht, ich falle immer wieder da rein, dass ich denke, gibt es doch gar nicht. Und dann komme ich immer wieder an den Punkt, wo ich denke, ich habe gar keine andere Chance. Es gibt keine andere Möglichkeit, als nur mich Gott hinzuschmeißen und zu sagen, ich versuch's mit dir, versuchst du mit mir. Und er macht das und das finde ich großartig. Finde ich eine saubere Entscheidung für jemand, der ganz große Kämpfe auch mit der Ratio hat, mit dem zu verstehen. So endet das Hiob-Buch nach vielen und langen Rechtfertigungsreden ganz lapidar mit dem Bekenntnis von Hiob, der unschuldig leiden musste in diesem Buch. So habe ich denn im Unverstand geredet über Dinge, die zu wunderbar für mich und unbegreiflich sind. Er hat versucht zu verstehen, zu begreifen, sich zu rechtfertigen. Und am Schluss muss er sagen, eigentlich habe ich keine Ahnung. Gott, du bist Gott und ich bin Mensch. Das reicht. Und dann hält er ganz einfach auf der praktischen Ebene an Gott fest. Und er lernt Gott kennen als Belohner, er lernt Gott kennen als der, der ihn durchträgt. Und diese Einladung geht ganz einfach auch heute Abend an dich. Wenn du zu kämpfen hast mit dem Problem des Leides in deinem Leben, du nicht weißt, was das alles soll, dann sagt Jesus auch zu dir, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Bei mir findet ihr Ruhe für eure Seele. Er sagt nicht, ihr findet eine intellektuell befriedigende Antwort für euren Ratio. Er sagt, bei mir findet ihr Ruhe für eure Seele. Das ist das, was die Bibel uns sagen möchte. Wenn du leidest unter der Last der Welt, dieser ungerechten Welt, bei Jesus kann dein Herz zur Ruhe kommen, auch wenn auf dieser Welt eben noch nicht alle Fragen letztgültig intellektuell zufriedenstellend geklärt werden können.
Wir hoffen, was du gehört hast, war hilfreich für dich. Wenn du weitere Fragen hast, kannst du dich gerne an Pastor Immanuel wenden unter email@immanuel-grauer.de.